Das erste Bild bitte. Genau, von Judas lernen. Und manche denken sich jetzt vielleicht von euch, können wir bitte schön von Judas lernen? Judas, weiß nicht, wie es euch geht. Was kommen euch so für Gedanken, wenn ihr Judas hört? Das ist Verräter, Heuchler, Betrüger, Intrigant. Also, das ist so das, was man wahrscheinlich so als erste Assoziation mit Judas hat. Judas ist eigentlich so das Paradebeispiel für alles Schlechte. Betrüger, Judas. Verräter, Judas. Geldgier, Judas. Und da vieles Schlechte, was uns so einfällt, Judas passt fast immer. Und das Verrückte ist, dass Judas aber dabei war. Und irgendwie dachte ich so, ist das wirklich alles, was Judas ist? Ich habe in der vorosterlichen Zeit mit ein paar Freunden gemeinsam einen Bibelplan gemacht. Und da gab es eine Einheit, da ging es so um die Zeit vor Ostern, was Jesus so erlebt hat. Und da ging es auch um Judas. Und da kam auf einmal so, hat mich das gepackt. Judas war eben nicht nur das, was wir hier sehen. Judas hat ein ganz anderes Leben. Wir sehen immer das vom Ende her. Aber Judas hatte mehr als nur das Ende. Genau wie wir mehr als unser Ende haben. Wir haben ein ganzes Leben, wir haben einen Anfang. Und es ist total interessant, sich dieses Leben von Judas mal anzugucken. Da war nämlich eigentlich ein sehr starker Anfang. Judas war also auserwählt. Jesus startete los. Wir wissen das alle. Er war rund ungefähr 30 Jahre alt, dann ging es los. Und er hat sich Leute gesucht. Da gab es viele, die ihm hinterhergelaufen sind und er hat sich so einen harten Kern ausgewählt. Das war nicht so einfach, das war nicht die Entscheidung der Leute, sondern das war Jesus. Jesus hat ausgewählt. Und da lesen wir in dem Lukas-Evangelium, als es hell wurde, rief er seine Jünger zu sich. Und das waren damals mehr als diese 12. Denn aus diesen Jüngern, diesen vielen, hat er sich 12 ausgewählt. Und wählte 12 von ihnen aus, die er Apostel nannte. Und jetzt werden sie alle aufgezählt und Judas Ischariot, der Jesus später verriet. Das heißt, dieser Judas war ausgewählt von Jesus für den engen Kern, für die, mit denen Jesus alles geteilt hat. Später sagte mal, ich nenne euch Freunde, weil ich alles mit euch geteilt habe. Und da gehört Judas dazu. Kaum zu glauben, oder? Eigentlich weiß doch Gott alles, denken wir immer so. Hat er da einen Fehler gemacht? Hat er da was übersehen? Jesus wusste in diesem Moment, wo er Judas ausgewählt hat, genau, dass dieser Judas ihn verraten wird. Und er hat es trotzdem gemacht. Und wir lernen, dass Gott ganz anders ist wie wir. Dass Gott eine ganz andere Idee hat. Dass Gott selbst, obwohl er weiß, dass wir Mist bauen, trotzdem uns auswählt und sagt, hey, ich will, dass du mit mir kommst. Ich weiß, dass du es nicht schaffst. Ich weiß, dass du Mist bauen wirst, aber ich will dich haben. Weil ich will dich. Du bist mein Kind, du bist mein Geschöpf. Ich will dich haben. Und dazu gehört auch Judas. Auch dieser Mensch, wo wir denken, der hat doch nur Schlechtes. Den wollte Gott haben. Und zwar ganz eng, ganz mittendrin dabei. Das ist schon das erste Große, also ein wirklich starker Start. Und es geht weiter. Er ist ausgewählt und kurz danach, oder einige Zeit danach, sagt Jesus genau zu diesen 12, die er sich da ausgewählt hat, ihr sollt rausgehen. Ihr habt viel von mir gehört, ihr habt viel mit mir erlebt, ich möchte, dass ihr rausgeht und selber das weitergebt. Und dabei die 12 und dabei natürlich auch Judas. Dann rief Jesus seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Macht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Das heißt, Jesus hat sie nicht einfach rausgeschickt, ihr habt jetzt gut zugehört, jetzt wisst ihr, was ihr sagen müsst, sondern er hat ihnen seine Vollmacht übertragen. Er hat seine göttliche Macht auf diese 12 Jünger gelegt. Die sind nicht einfach so als Menschen rausgegangen. Der eine konnte besser reden, der andere besser tun und. Nein, die sind rausgegangen in der Vollmacht Gottes. Die konnten das, was Jesus konnte. Jesus hat seine Vollmacht auf sie gelegt. Also mit allem ausgestattet. Und dann wird wieder aufgezählt, wer es ist. Und dabei ist natürlich auch wieder und Judas Ischariot, der Jesus später verriet. Das zieht sich leider durch die Evangelien, das wird er nicht los. Es steht immer da. Und der dann später verriet. Und diese 12 Jünger sandte Jesus aus. Und wir sehen, dass Jesus Judas nicht nur ausgewählt hat, sondern er gehört voll dazu. Er ist kein Jünger zweiter Klasse. Nicht so einer, okay, du darfst dabei sein, aber wenn es wirklich eng kommt, dann musst du leider warten, weil ich kann mich nicht auf dich verlassen. Ich kenne dich ja. Sondern Judas gehört voll dazu. Es gibt keine Jünger zweiter Klasse, dritter Klasse, erster Klasse. Auch heute nicht. Es gibt keine Christen erster, zweiter und dritter Klasse. Entweder habe ich mich entschieden, dass Gott mein Leben gehört und Jesus mir sagt, wie ich leben soll, oder ich habe es nicht gemacht. Und wenn ich das gemacht habe, dann bin ich Nachfolger Jesu, dann gehöre ich vollwertig dazu. Dann gibt mir Gott alles das, was er jedem gibt, der sich für ihn entscheidet. Es ist egal, wie unvollkommen ich bin, wie viel Fehler ich mache, wie blöd ich mich anstelle, wie bockig ich manchmal bin, dass ich meine eigenen Sachen machen will, weil das, was Gott will, mir gerade nicht gefällt. Alles das verändert nicht das, was Gott mir gibt. Gott sagt, du bist mein Kind oder du bist nicht mein Kind. Und wenn ich mich für Gott entschieden habe, dann bin ich sein Kind. Mit all meinen Macken, mit all meinen Fehlern und bin trotzdem immer noch total geliebt und Gottes Kind. Und habe alles das, was er seinen Kindern gibt. Das hängt zum Glück nicht von mir ab, von meiner Blödheit. Weil dann wird es ganz schön blöd aussehen für mich. Und so ist es auch bei Judas. Judas ist ein vollwertiger Jünger, er geht mit raus. Und die 12, weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, ob ihr die Geschichte kennt, die kommen zurück. Und die sind begeistert. Ich glaube, als sie losgezogen sind, steht natürlich nichts in der Bibel drüber, aber ich könnte mir vorstellen, waren so einige und dachten, hey, wie soll das werden? Weil sie durften nichts mitnehmen. Keine Wechselklamotten, kein Geld, sondern sie sollten von Gott leben. Gott versorgt sie. Sie gehen raus für Gott und Gott wird sie versorgen. Sie wussten auch nicht, also das mit dem Krankenheilen, klar, Jesus macht das dauernd, aber bin ich Jesus? Also ich könnte mir vorstellen, dass die ganz schön Lampenfieber hatten und auch vielleicht so ein kleines Fragezeichen, ob das wirklich gut geht oder ob das nicht einfach eine Nummer zu groß ist für sie. Und sie kommen zurück und sind total begeistert, weil sie nämlich erlebt haben, dass es echt ist. Dass Jesus nicht nur Sachen sagt, sondern dass das funktioniert. Dass Gott nicht was verspricht, sondern der hält seine Versprechen. Wenn er sagt, ihr geht in meiner Kraft raus, ihr könnt alles tun, dann können wir das. Und das ist nicht nur damals bei den Jüngern so, das ist heute noch genauso. Was Gott uns in der Bibel verspricht, das hält er. Das ist alles ernst gemeint. Für uns, nicht für irgendwelche Heiligen, sondern für uns, ganz normale Kinder Gottes. Mit unseren Macken, mit unseren Fehlern, mit dem, was uns selber nervt, wo wir denken, oh, wäre ich doch bloß nicht so. Und Gott verspricht uns das und er hält das. Es ist nur die Frage, ob wir uns festhalten an Gott oder ob wir unsere eigenen Sachen machen. Ich werde es nicht erleben, wenn die Krisen des Lebens kommen, und davon habe ich einige erlebt in den letzten Jahren, und dann sage, okay Gott, jetzt reicht's mir, ich mache mein eigenes Ding. Ich habe eine Idee für meine Lösung, ich mache das jetzt auf meine Art. Dann werde ich natürlich nicht erleben können, dass Gott seine Versprechen erfüllt. Aber wenn ich sage, hey, ich bin hier, ich bin am Ende, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, jetzt bist du dran, alles, was ich habe, das bist du, sag, wie es weitergehen soll, dann werde ich das immer wieder erleben, so wie du das auch gesagt hast, werde ich das immer wieder erleben, dass Gott treu ist, dass Gott einen Weg hat, der weitergeht, dass Gott Lösungen hat, dass Gott heilen kann, innerlich und äußerlich, und dass diese Macht, die er hat, wirklich da ist, real ist. Und zwar ganz normal im Alltag, nicht für irgendwelche ausgewählten Heiligen. Und all das, da ist Judas mittendrin dabei. Und ich würde sagen, das alles ist jetzt nicht schlecht, oder? Judas hat also einen richtig starken Start mit Jesus. Er ist dabei, er macht mit, er erlebt das alles. Und es geht weiter. Judas will nicht nur dabei sein, er will mitmachen. Er übernimmt Verantwortung. Und jetzt kommt so eins, da scheiden sich dann schon die Geister. Im Johannesevangelium steht das, wird uns das gesagt, wo er Verantwortung übernommen hat. Manche dachten, Jesus hätte Judas hinausgeschickt, um alles Nötige für das Fest einzukaufen und den Armen etwas zu geben. Das ist da, wo er nachher abgetaucht ist. Denn Judas verwaltete das Geld von Jesus und seinen Jüngern. Er hatte also eine Aufgabe übernommen. Jetzt gibt es Leute und sagen, ja, seht ihr, der war schon immer geldgierig, dem ging es nur ums Geld und so. Ja, kann man so sehen, aber ich glaube das noch gar nicht mal. Sondern ich glaube, Judas hat ein Talent. Und er möchte nicht nur einfach dabei sein, nicht nur mitlaufen, mit so dabei sein halt und das genießen, was da alles gibt, sondern er möchte mitmachen. Und ich finde, das ist was richtig Positives. Heute in den Gemeinden freuen wir uns, wenn Leute nicht nur dabei sind, sondern sagen, hey, ich will mitmachen. Ich spüre, da hat Gott mir ein Talent gegeben, ich möchte das einbringen. Ich möchte, dass das für alle da ist. Alle Gemeinden freuen sich über solche Menschen. Da würde keiner sagen, oh, erstmal gucken, ah, du willst wahrscheinlich nur Macht ausüben, nur Geld und sonst was. Nein, wir freuen uns, wenn Leute kommen und sagen, hey, ich habe da ein Talent und ich würde das gerne hier in der Gemeinde einsetzen. Nicht nur in meinem restlichen Leben, in meinem Beruf, zu Hause und was weiß ich wo, sondern Gott gibt uns Talente, damit wir sie einsetzen. Wir kriegen nicht einfach so Talente für, naja, da habt ihr halt mal was. Sondern wenn Gott uns das gibt, dann hat es einen tieferen Sinn. Dann gibt er das, weil er möchte, dass wir das einsetzen und damit unsere Umwelt, unsere Welt verändern. Wir sind Gottes Hände, wir sind Gottes Münder, wir sind Gottes Füße. Und er gibt uns Talente, damit wir das einsetzen, damit diese Welt verändert wird. Und deswegen, Judas geht den nächsten Schritt. Er ist nicht nur dabei, sondern er macht mit. Und ich kenne das in unserer Gemeinde in Auerbach, kenne das in verschiedenen anderen Gemeinden in Deutschland und im Ausland, in denen ich war. Es gibt immer wieder Leute, die sind lange dabei, aber die machen nicht mit. Die finden das alles toll, die genießen das auch. Und wenn man sie fragt, ja, ich komme gerne hierhin, das ist alles toll. Und die machen aber nicht mit. Und dann sage ich manchmal, weißt du, ich glaube, dass Gott dir ein Talent gegeben hat, das wir hier brauchen. Ich glaube, dass du eine Gabe hast, die wir hier brauchen. Und wenn jeder seins mitbringt und seins mitteilt hier in dieser Gemeinde, auch hier bei euch, dann gibt es hier eine große Vielfalt. Weil ihr habt alle etwas bekommen von Gott. Ihr habt alle ein Talent, eine Gabe. Ihr könnt alle was geben, was für alle gut ist, nicht nur für euch. Und Gott ist so, der gibt uns was, nicht damit es uns gut geht. Das ist auch gut, das ist ein positiver Nebeneffekt. Aber eigentlich gibt er, damit wir weitergeben. Genauso wie er das im Alten Testament sagt, wo er sagte, ich segne dich, bla bla bla, und du sollst ein Segen sein. Das ist so Gottes Denken. Ich gebe dir was und du gibst das weiter. Ich heile dich, damit du als heiler Mensch heilend auf andere wirken kannst. Ich versorge dich, damit du versorgt bist und von ganzem Herzen weitergeben kannst. Denn wenn ich nicht versorgt bin, dann hab ich so als Mensch die Tendenz immer erstmal für mich. Ich muss erstmal genug haben. Wenn ich genug habe, dann gebe ich dir auch was ab. Wenn ich aber weiß, Gott sorgt für mich, dann kann ich freigebig sein, obwohl ich gar nicht so viel habe. Und das ist so diese Idee, die bei Gott da ist, ich gebe dir was, damit du weitergeben kannst, damit dieses Reich, mein Reich, in dieser Welt gebaut wird. Denn das baut ihr. Das bauen wir mit dem, was wir machen, was wir sagen, was wir tun. Und Judas ist dabei und Judas hat es erkannt und sagt, ich mache mit. Und ich kann gut mit Geld umgehen, ich kann rechnen, das konnten damals nicht alle. Bei Petrus und den Fischern so bin ich mir nicht so sicher, wie gut die rechnen konnten. Er konnte das irgendwie und ich übernehme das gerne. Also bisher ist das doch eigentlich alles sehr positiv mit Judas, oder? Nichts Schlimmes zu sehen. Eigentlich auf einem guten Weg, er macht so gesehen alles richtig, aber dann passiert was. Dann kommt was, was irgendwie alles verändert. Und dann kommt die Wende. Bisher sehen wir eigentlich einen Judas, der einen starken Start hat, der losgeht und der sicherlich auch Erwartungen hat an Jesus. Es gibt ja einen Grund, warum er sich Jesus angeschlossen hat. Wenn er nicht von Jesus überzeugt gewesen wäre, wäre er zu Hause geblieben. Er hätte gesagt, hey, zieh du mal durch das Land, ich bleib hier zu Hause, mache das, was ich kann. Aber da gab's was, was ihn fasziniert hat an Jesus. Da gab es Erwartungen auch, was er wahrscheinlich erwartet hat von Jesus. Und dann kommt diese Sache mit der Frau, die das Öl nimmt, um Jesus die Füße zu waschen. Die kennt ihr vielleicht. Und Jesus war eingeladen, man lag bei Tisch und dann kommt eine Frau, die hat auch nicht den besten Ruf. Und dann kommt die und nimmt so ein ganz kostbares Öl. Da nahm Maria ein Fläschchen mit reinem, kostbarem Nardenöl, goss es über die Füße von Jesus und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Das müssen Sie sich vorstellen, das war schon richtig guter Stoff. Das ganze Haus war von dem Wohlgeruch erfüllt. Aber einer von seinen Jüngern, Judas Ischariot, der ihn später verriet, meinte entrüstet, Das Öl hätte man besser für 300 Silberstücke verkauft und das Geld den Armen gegeben. Das war also Geldverschwendung. In Wirklichkeit ging es ihm aber nicht um die Armen, sondern um das Geld. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und hatte schon oft etwas für sich selbst daraus genommen. Und wir merken, hier ist was passiert. Eigentlich mehrere Sachen passieren hier. Da kommt diese Frau und nimmt so ein ganz kostbares Öl und 300 Silberstücke, damit können wir nicht so viel anfangen, das ist ein Riesenvermögen. Das ist so ein Jahreseinkommen von einem normalen Fischer-Handwerker gewesen. Das war also eine Riesenmenge Geld. Und das nimmt diese Frau und schüttet es einfach über die Füße von Jesus. Ich meine, auf der anderen Seite, Jesus, das war der Mann, da sind die ganzen Leute aus dem ganzen Land gekommen, um diesen Menschen zu treffen, weil der so besonders war, so wichtig war. Seine Jünger haben das alles miterlebt, die haben erlebt. Also dieses Geschehen, da waren sie schon eine lange Zeit unterwegs mit Jesus. Sie haben viele Wunder erlebt, sie haben viel erlebt, wie Jesus alles gut macht. Und trotzdem denkt Judas nur Geldverschwendung. Er hätte ja auch denken können, ja, genau, unser Meister Jesus verdient das Allerbeste. Selbst dieses Öl ist nicht wertvoll genug. Jesus verdient noch viel mehr. Hätte er auch denken können, oder? Er hat so viele tolle Sachen erlebt, wie Jesus Menschen verändert hat, geheilt hat, aus allen möglichen Umständen gerettet hat, befreit hat. Verdient so ein Mensch nicht so ein bisschen Öl? Ist das wirklich zu viel? Aber diesen Blick hatte Judas nicht. Für Judas war das Geldverschwendung. Und das war diese Sache, die das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Vor diesem Ereignis müssen schon verschiedene andere Sachen gewesen sein, wo Judas dachte, hey, irgendwie nee, was soll das? Ich bin enttäuscht von dir, Jesus. Eigentlich hatte ich was ganz anderes von dir erwartet. Es muss mehrere Enttäuschungen vorher gegeben haben, aber das hier, das war jetzt wirklich das Finale. Jesus hatte seine Erwartungen, Judas' Erwartungen nicht erfüllt, und irgendwo war jetzt Schluss. Judas wollte nicht mehr. Und wir merken noch was, das war auf der einen Seite diese Enttäuschung, dass Jesus gar nicht so ist, wie Judas sich das gewünscht hatte, dass er anscheinend ganz andere Sachen will, als Judas das wollte. Und dann merken wir auch hier in dem zweiten Teil von dem Vers, dass mit dem Geld, was am Anfang sein Talent war, wo er sich einbringen wollte, wo er was Gutes machen wollte, wo er Verantwortung übernehmen wollte, da hatte sich was geändert. Er hatte nicht mehr das Geld in der Hand, sondern das Geld hatte ihn in der Hand. Und das, was Gott ihm als Talent gegeben hatte, hatte er angefangen zu missbrauchen für sich, für seine eigenen Sachen. Es ging nicht mehr um Gott im Mittelpunkt, sondern es ging um ihn, um sich. Und da war was passiert, das Geld hatte Macht über ihn gekriegt. Und wir sehen, er war mit guter Motivation gestartet, das unterstelle ich ihm immer noch. Er war mit guter Motivation gestartet. Er hat gesehen, ich habe ein Talent, ich habe eine Begabung, ich bringe das für Gott ein. Aber das hatte sich verändert. Es ging bei dieser Begabung, bei dem Engagement nicht mehr um Gott in erster Linie. Gott stand nicht mehr im Mittelpunkt, sondern er stand im Mittelpunkt. Es ging um ihn. Und da fängt jetzt was an, wirklich schief zu laufen. Und wir merken, das hat Auswirkungen. Es ist dieses Ereignis, wo die Frau das Öl vergießt, das Judas dazu bringt, zu den hohen Priestern zu gehen und Jesus zu verraten. Es ist dieses Ereignis. Das hat ihn so auf die Palme gebracht, das hat ihn so enttäuscht, dass er gesagt hat, und jetzt ist Schluss. Jetzt werde ich dafür sorgen, dass Jesus das Handwerk gelegt wird. Krass, oder? Diese Geschichte, dass deine Frau dieses teure Öl nimmt, um Jesus die Füße zu waschen. Das hat Judas dazu gebracht, Jesus zu verraten. Ist schon verrückt. Das war mir vorher noch nie so bewusst, dass das der Auslöser war für diesen Verrat. Wir wissen alle, Judas hat ihn verraten und meistens ist unser Mindset so, ja, der hat ihn verraten, der war nämlich geldgierig und er wollte mehr und eben schlechter Mensch und so weiter. Nein, es gab einen ganz klaren Auslöser. Es gab einen guten Grund. Die Enttäuschung war so groß, dass er sich von Gott abgekehrt hat. Ich weiß nicht, wie euch das geht, was ihr in eurem Leben erlebt habt, aber ich kann Judas nicht verurteilen, weil ich das kenne. Ich habe gesagt, mein Leben hat einen ziemlichen Bruch erlebt vor einigen Jahren Und da gab es Momente, wo ich bis heute nicht weiß, warum ich mich nicht von Gott abgekehrt habe. Da lief alles so anders, wie ich mir das irgendwie vorgestellt habe. Da ging alles kaputt, alles, was ich über Jahrzehnte aufgebaut habe. Meine Ehe, meine Familie, meine Firma, alles. Mein Haus, mein Auto, alles weg. So Schritt für Schritt, eins nach dem anderen ging weg. Dafür habe ich gekämpft, dafür habe ich alles gegeben. Dafür habe ich jahrzehntelang hart gearbeitet und manchmal sehr hart. Immer mit dem Ziel, ich muss das machen, ich muss so viel Einsatz bringen, weil sonst geht alles unter. Und trotzdem ging alles unter. Und ich habe gebetet. Ich hatte gefühlt Fransen am Mund, so viel habe ich gebetet. Und Gott hat nichts gemacht. Anstatt dass es besser wurde, dann kam Silvester und ich dachte, hey, das kann nur besser werden. Nein, das nächste Jahr wurde schlimmer. Ich dachte, ich bin am Boden und Gott hat mir gezeigt, der Boden ist noch viel, viel tiefer. Und da gab es diese Momente, wo ich manchmal gedacht habe, so in Selbstgesprächen mit mir auch, Hartmut, warum hörst du nicht auf mit Gott? Das ist doch sinnlos. Das ist doch Quatsch. Der kümmert sich eh nicht um dich. Also deswegen, ich kann das sehr gut verstehen. Ich war total enttäuscht von Gott. Und das war, wenn man alles verliert, so nach Schritt für Schritt, meine Eltern sind in der Zeit gestorben, das ist so, man verliert wirklich eigentlich seine Identität. Ich habe immer gesagt, nein, meine Identität ist in Gott. Vorher, das ist nicht meine Firma, das ist nichts, was ich mache und so. Und wenn auf einmal alles so langsam zwischen den Fingern zerrinnt, ich habe irgendwann da gestanden, habe gefragt, wer bin ich eigentlich? Ich habe gemerkt, meine Identität ist eben nicht wirklich nur in Gott, weil dann wäre es ja kein Problem gewesen, der war immer noch da. Und ich habe gemerkt, das, was ich hatte, das, was ich dargestellt habe, was ich gemacht habe, was ich bin, hat doch ganz schön viel mit meiner Identität zu tun gehabt. Und es war sehr, sehr schmerzhaft, das alles loszulassen, zuzugucken und trotz aller Bemühungen nichts aufhalten zu können. Und zu beten und wirklich zu glauben und diese ganzen Verheißungen in der Bibel zu lesen und Gott darauf zu sagen, hey, da hast du es geschrieben. Und er macht es nicht. Er lässt es weiter den Bach runtergehen. Und wie gesagt, ich weiß bis heute nicht, warum ich an Gott festgehalten habe. Aber deswegen stehe ich jetzt hier. Ansonsten wäre ich jetzt nicht mehr hier. Dann hätte ich Gott schon lange aufgegeben. Und deswegen kann ich Judas nicht wirklich, ich kann ihn nicht verurteilen. Ich kann ihn sehr gut verstehen. Auch er hat das erlebt. Da machen Menschen was. Das ist total daneben in seinen Augen. Und Jesus sagt nichts dazu. Jesus lässt es laufen. Der entschuldigt diese Frau sogar noch. Der erklärt seinen Jüngern und sagt eigentlich danach, nach diesem Ereignis seinen Jüngern, hey, was habt ihr eigentlich für ein Problem? Die hat's richtig gemacht. Habt ihr denn gar nichts gelernt bei mir? Anstatt diese Frau zu verurteilen. Und Judas kommt wirklich an so einen Punkt, zu sagen, und jetzt reicht's. Ich will nicht mehr, mit dir nicht mehr. Und jetzt kommt noch eine zweite Dimension da rein. Im Lukas-Evangelium steht es nämlich, das war nicht so nur eine menschliche Sache. Und das ist was wir auch von Judas lernen können. Wir leben nicht einfach so in einem neutralen Raum. Sondern er ist schwach, er ist enttäuscht, zutiefst enttäuscht. Die Beziehung mit Gott, wenn es jemals wirklich eine Beziehung war, ist ganz schön angekratzt und da kommt jemand auf den Plan. Zu der Zeit ergriff der Satan Besitz von Judas Ischariot, einem der 12 Jünger von Jesus. Der Teufel sieht seine Chance und er greift ein, beziehungsweise greift an. Und das habe ich in meinem Leben auch immer wieder erlebt, vor allen Dingen nach diesem Zerbruch, wo ich ganz neu mein Leben ausgerichtet habe auf Gott, dass der Teufel immer wieder ansetzt und versucht, mich aus dieser engen Beziehung mit Gott rauszuholen. Dass er immer versucht, wieder so einen Keil in meine Beziehung zu Gott zu schlagen. Und wenn ich irgendwo zweifle oder wenn irgendwo was schwer ist, dann geht das sofort, ist er da und versucht, mich davon zu überzeugen, siehst du, Gott ist gar nicht so gut, wie du denkst. Gott will das gar nicht. Du immer mit deinem Gott, was soll das? Der hilft dir jetzt auch nicht und so weiter. Und das ist sowas, was ich selber erlebt habe, was ich immer wieder mit Menschen erlebe. Ich begleite immer wieder mal Menschen mehr oder weniger intensiv. Und was immer wieder kommt, da kommen die, wir nennen das dann Zweifel oder Sorgen oder was auch immer, Ängste. Eigentlich steht eine Person dahinter. Und das ist der Teufel, der versucht, unsere Schwachheit auszunutzen. Und uns endgültig davon abzubringen, dass wir auf Gott vertrauen. Das ist sein Lebensinhalt. Der Lebensinhalt des Teufels ist uns Angst zu machen, Zweifel zu säen, uns zu verwirren, dass wir nicht mehr auf Gott vertrauen. Um mehr geht es ihm nicht. Er will nur dieses Vertrauen auf Gott zerstören. weil er weiß, dann hat er uns. Wenn wir nicht mehr auf Gott vertrauen, dann hat er uns. Dann kann er mit uns machen, was er will. Und genau das Gleiche erleben wir bei Judas. Und Judas konnte leider aus irgendeinem Grund sich nicht an Gott festhalten. Auch da bin ich der Letzte, der jetzt sagen würde, ja, Judas, du Flasche, hättest du dich mal an Gott festgehalten, dann wäre das alles anders gelaufen. Ich weiß, wie schwer das ist. Und ich weiß, dass das nicht mein Verdienst ist, dass ich nicht Gott losgelassen habe. Weil es gab die Momente, wo ich es eigentlich wollte, wo ich nicht mehr an Gott festhalten wollte. Und das war Gott selber, der mich festgehalten hat, nicht ich, der ihn festgehalten hat. Und deswegen kann ich Judas nicht verurteilen, sondern ich kann sehr viel von ihm verstehen. Aber diese Entscheidung, Gott loszulassen, auf Distanz zu Gott zu gehen, die hat diesen ganzen Weg in eine komplett neue Richtung gebracht. Das ist jetzt der Punkt, wo alles schief geht, ab dem alles schief geht. Und die Frage hat mich aber nicht losgelassen. Wie kann Judas, einer, der so lange mit Jesus unterwegs ist, der zum engsten Kreis gehört, der das alles miterlebt hat, der alles gesehen und gehört hat, wie kommt der dazu, zu verraten, einen Freund zu verraten? Das ist doch das Letzte, oder? Und das war so eine Frage, die mich bewegt hat. Und ich mache ein großes Fragezeichen dahinter, ob Judas wirklich ein Freund Jesu war. Das heißt, eigentlich sage ich euch, nein, er war es nicht. Jesus hatte allen seinen Jüngern, allen 12, auch Judas, das Angebot gemacht, Freunde zu sein. Er sagt ganz klar, ich nenne euch nicht mehr Diener, denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Da steht alles, nicht das meiste, nicht viel, alles. Jesus hat nichts für sich behalten. Er hat alles mit ihnen geteilt. Sie wissen alles, was Jesus weiß. Sie haben alles mitgekriegt, was Gott zu Jesus gesagt hat, was er machen soll. Und Jesus sagt an einer anderen Stelle, alles, was ich gesagt habe, alles habe ich von meinem Vater gehört. Alles, was ich getan habe, alles habe ich von meinem Vater bekommen. Da ist nichts, was Jesus sich selber überlegt hat. Und hier sagt er, alles habe ich mit euch geteilt. Die haben also alles mitgekriegt, was Gott in den 3 Jahren kommuniziert hat. Und deswegen sagt Jesus, ihr seid meine Freunde, ihr seid nicht mehr Diener, ihr seid nicht mehr Knechte. So wie im Alten Testament, wo immer vom Gottesknecht, von den Dienern, von den Sklaven des Herrn gesprochen wird. Das ist der alte Bund, der ist vorbei. Jetzt bricht was Neues an. Ihr seid Freunde. Und ich denke, wenn ihr arbeitet oder gearbeitet habt, ihr kennt den Unterschied. Ihr wisst den Unterschied, ob das euer Chef ist, eure Chefin, oder ob das euer Freund ist. Ihr habt ein ganz anderes Verhältnis zu eurem Chef, als wenn das euer bester Freund wäre. Und Jesus will nicht einfach irgend so ein Freund sein, er möchte unser bester Freund sein. Und das verändert ganz, ganz viel in meinem Leben. Ich kriege keine Aufträge mehr von Gott. Hey Hartmut, heute machst du mal das und das und das. Mach mal ordentlich, streng dich mal an und dann ist gut. Dann bist du ein guter Mitarbeiter. Kriegst vielleicht einen Sonderbonus, einen kleinen. Nein, ich bin Freund. Gott teilt sein Herz mit mir. Und er möchte natürlich auch, das ist Freundschaft, ist keine Einbahnstraße. Gott teilt sein Herz mit mir und er möchte, dass ich mein Herz mit ihm teile. Und das hat Judas nicht. Judas ist nie wirklich bei Jesus angekommen, ist nie ein Freund von Jesus geworden. Denn was hätte ein Freund von Jesus gemacht, wenn die Enttäuschung kommt? Wenn Jesus das nicht macht, was er erwartet hat? Ein Freund hätte gesagt, hey Jesus, hast du mal Zeit? Können wir mal reden? Weil das, was du da gerade gemacht hast, hey, da komme ich nicht mit klar. Ich finde das blöd. Wie kannst du das machen? Du hast doch was ganz anderes versprochen. Du willst doch was ganz anderes. Er hätte mit ihm gesprochen und selbst an dieser Geschichte, dann wäre er hingegangen, hey Jesus, das geht doch nicht. Das war doch so blöd, was die Frau gemacht hat. So viel Geld verschwendet. Du willst, dass den Armen geholfen wird. Und das hätte man doch so gut damit machen können. Und sie hätten miteinander gesprochen. Und Jesus hätte ihm erklärt, warum das gut war, was die Frau war. Denn Jesus fand das gut. Obwohl da so viel Geld weg war. Und sie hätten miteinander gesprochen. Und dieser Freund hätte ihm erklärt, warum das gut war. Und der andere Freund hätte gehört, okay, ich habe es nicht verstanden. Aber okay, ja, ich merke, dass das gut ist. Aber da gab es diese Freundschaft nicht. Und deswegen hat er den ganzen Frust, den ganzen Ärger, die ganze Wut in sich behalten, konnte sie nicht mitteilen, konnte sie nicht loswerden und hat damit seine eigene Entscheidung getroffen. Und diese Entscheidung war, ich werde Jesus das Handwerk legen. Und er geht zu den hohen Priestern, das wissen wir, die Geschichte kennen wir alle, und er verkauft sich für 30 Silbermünzen, auch nicht wenig, heute 30 Silbermünzen, was ist das? Das war eine Menge Geld damals. Und er will, dass Jesus irgendwie gehindert wird, dass er nicht mehr so das machen kann, wie das, was er macht. Aber was er nicht wollte, war, dass Jesus zum Tode verurteilt wird. Denn das lesen wir im Matthäus-Evangelium. Als Judas sah, dass Jesus zum Tode verurteilt werden sollte, tat es ihm leid, was er getan hatte. Er wollte nicht. Er wollte, dass Jesus gestoppt wird, dass er nicht mehr so einen Quatsch machen kann. Dass er nicht mehr irgendwie, dass das Geld nicht mehr verschwendet wird für seine Füße und so ein Zeug. Er wollte, dass entweder wieder was Gutes passiert. Aber er wollte doch nicht, dass Jesus getötet wird. Was soll das denn? Weil der hat ja doch auch viel Gutes getan. Und er wollte das nicht. Und er kennt sofort seinen Fehler. Das kennt ihr vielleicht auch manchmal. Also mir geht das beim Reden manchmal so. Manchmal ist mein Mund zu schnell, schneller als mein Hirn. Und dann kommen Sachen aus meinem Mund, wo ich während dem Reden eigentlich schon denke, das war jetzt blöd. Das Schlimme ist nur, es ist raus. Und manchmal ist es so blöd, dass mein Gegenüber wirklich verletzt ist. Und ich das auch gleich merke. Und sich zurückzieht. Und dann habe ich ein Problem. Und ich wollte das wollte ich doch eigentlich gar nicht. Klar gab es da was mich genervt hat, was mich irgendwie gestört hat, aber ich wollte dich doch nicht verletzen, ich wollte dir doch nicht wehtun, ich will dich. Kennt ihr vielleicht. Aber es ist raus. Und genauso geht es Judas. Er merkt, Mist, das wollte ich doch überhaupt nicht, das war doch gar nicht, das wollte ich gar nicht. Aber es ist raus. Der Deal ist gemacht, das Geld ist bezahlt. Und was macht er? Er versucht es gerade zu biegen. Kennt ihr vielleicht auch. Ich habe Mist gebaut, jetzt versuche ich das gerade zu biegen. Okay, das war nicht so gemeint, das wollte ich gar nicht so sagen und so. Und manchmal reicht das auch schon. Man bittet um Vergebung und die andere Person kann vergeben. Aber manchmal ist es auch nicht so einfach. Und Judas versucht genau das Gleiche. Okay, ich gehe einfach wieder hin, ich gebe dir das Geld zurück, dann müssen die Jesus wieder freilassen. Ganz schön naiv von Judas. Aber okay, ich versuche es selber wieder zu richten. Ich habe einen Fehler gemacht und ich muss jetzt irgendwie diesen Fehler wieder gerade kriegen. Kennt ihr vielleicht auch von euch? Ich habe was verbockt und jetzt muss ich gucken, wie ich das wieder gut richten kann. Er versucht, den Fehler selbst zu korrigieren und das funktioniert nicht. Er schmeißt ihm das Geld dahin und sagt, das sagen die, das ist uns vollkommen egal. Wir haben, was wir wollen. Wir haben einen Handel gemacht. Und wenn du dein Geld nicht mehr willst, auch gut. Aber Jesus geben wir deswegen nicht wieder raus. Und Judas merkt, da gibt es Sachen, die kann er nicht korrigieren. Es gibt Fehler, die kann er nicht korrigieren. Ein guter Freund von meinem Sohn hat mit einem anderen Freund jahrelang nichts gesprochen. Das waren so die absolut besten Freunde. Und dann hat der eine Freund was gemacht, was für den anderen so schlimm war. Andere konnten gar nicht verstehen, warum das so schlimm war. Aber für den anderen war das so schlimm, dass er seit dem Zeitpunkt diesen besten Freund gemieden hat, kein Wort mehr mit ihm geredet hat. Ich habe öfter mit ihm gesprochen, dass es irgendwie nicht weitergehen kann. So, es geht nicht ohne Vergebung, ob er nicht irgendwie, er wollte das nicht. Und der andere hat versucht, immer wieder auf ihn einzugehen und ihm zu erklären, dass das doch gar nicht so gemeint war und dass er das gar nicht wollte und so weiter. Aber nee, lass mich in Ruhe, du bist fertig, mit dir bin ich fertig, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, was du, und am Ende konnte er das auch nicht regeln, sondern das konnte nur Gebet, konnte nur Gott. Dass Gott den einen Jungen bereit gemacht hat, das anzunehmen und dem anderen zu vergeben. Und auch hier wäre das Einzige gewesen, um diesen Fehler zu korrigieren. Judas hatte eine Chance. Er hätte zum Kreuz gehen können, da wo Jesus gerade hing. Wo Jesus für ihn hing, für genau das ist Jesus ans Kreuz gegangen. Für die Fehler, wo wir es vollkommen vermasselt haben, wo wir vollkommen daneben waren. Wir müssen das nicht mehr alleine korrigieren, das können wir nämlich oft gar nicht. Die Fehler, die wir gemacht haben, können wir nicht korrigieren, das können wir nicht wegdiskutieren, wegreden. Wir können ans Kreuz gehen. Das ist heute noch genauso wie vor 2000 Jahren. Und Judas hatte die Gelegenheit, er hätte da hingehen können und hätte auf die Knie fallen können und hätte sagen, Jesus, ich wollte es wirklich nicht. Ich weiß, ich habe ganz großen Mist gebaut, aber ich wollte das nicht. Vergib mir bitte. Und was glaubt ihr, hätte Jesus gemacht? Er hätte ihm vergeben. Obwohl dieser Mensch ihn dahin gebracht hat, wo er gerade voller Leid hängt, er hätte ihm vergeben. Und genau das werden wir jedes Mal erleben, wenn wir zu Jesus kommen. Egal, wie schlimm wir das, was Schlimmes wir gemacht haben. Ich habe Menschen kennengelernt, die haben ganz bewusst andere Menschen umgebracht. Nicht aus Versehen, sondern ganz bewusst kaltblütig, weil die ihnen im Weg waren. Und selbst solchen Menschen begegnet Gott im Gefängnis. Und die kommen nach vielen Jahren raus aus dem Gefängnis und sind komplett anders und haben ein ganz anderes Leben. Leben wirklich zum Guten, zum Segen für andere. Also da ist alles möglich. Aber ich muss zu Gott gehen. Der kann alle Fehler korrigieren. Der kann alles wieder neu machen. Aber Judas hat keine Beziehung zu Jesus und deswegen kann er auch nicht hingehen. Wenn Jesus sein Freund gewesen wäre, dann hätte er hingehen können. Dann wäre das zwar sehr schmerzvoll gewesen und schlimm, aber die Beziehung hat gefehlt, die Grundlage war, um dahin zu gehen und um Vergebung zu bitten. Und deswegen wird er seinen Fehler nicht los. Und so geht's weiter. Und am Ende sieht Judas keinen Ausweg mehr. Er sieht keinen Ausweg, als sich selber das Leben zu nehmen. Es sieht alles so verfahren aus. Ich habe so viel Schuld auf mich geladen. Es ist alles so falsch gelaufen, wie ich das überhaupt nie wollte. Ich kann das nicht korrigieren. Und was ist seine Lösung? Das Leben zu beenden. Auch das ist was, was Menschen immer wieder machen. Anfang 20 hat ein Freund von mir, wir waren da alle so Anfang 20, seinem Leben ein Ende gesetzt. Weil er dachte, es geht nicht mehr weiter. Enttäuschte Liebe, die Freundin auf einmal, die nichts mehr von ihm wissen wollte. Und er war so verzweifelt, dass er gesagt hat, das Leben geht nicht mehr weiter. Es hat keinen Sinn mehr. Es macht keinen Sinn mehr. Es ist alles sinnlos. Und dann hing er im Wald. Ich habe das damals überhaupt nicht verstehen können. Ich habe gedacht, wie kannst du nur? Das ist doch egal. Das ist alles blöd. Aber deswegen ein ganzes Leben wegschmeißen. Hey, was wir noch alles erleben können, was Gott noch alles vorhat mit uns. Wie kannst du das nur machen? Ich habe es nicht verstehen können. Absolut nicht. Aber für ihn war das so schlimm, dass alles keinen Sinn mehr machte. Ich kann es heute verstehen, weil ich in dieser Zeit von meinem Zerbruch an Punkte gekommen bin, wo ich dachte, es ist mir jetzt eigentlich egal. Ich hätte nie in meinem Leben selber ein Ende gesetzt, weil dazu bin ich zu feige, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin an diesen Punkt gekommen, wo ich eigentlich dachte, dass ich nie dahin komme und gesagt habe, Gott, wenn es jetzt zu Ende ist, gut. Dann ist es echt gut. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich sehe keine Zukunft mehr für mich. Es ist eigentlich alles kaputt. Es ist alles sinnlos. Und ich schreie zu dir und du machst auch nichts. Also was soll das alles? Das Einzige, was mir sozusagen immer wieder dagegen gesprochen hat, das war mein Sohn. Wo ich dachte, ich möchte meinen Sohn nicht allein lassen. Das fände ich wirklich schlimm, wenn ich jetzt sterben würde und mein Sohn wäre alleine. Aber ich kann das verstehen. Das Leben kann so schlimm sein, dass man eigentlich denkt, hey, ich will nicht mehr. Ich bin jetzt fertig. Und auch da kann ich Gott wieder nur dankbar sein, dass er an mir festgehalten hat und dass er mit mir durch diese Krise durchgegangen ist und mir immer wieder Ermutigung gegeben hat. Durch sein Wort, Bibelverse, die mich angesprochen haben, die mir wieder Hoffnung gemacht haben, durch Menschen, die mich angesprochen haben, die für mich gebetet haben. Meine Gemeinde war da sehr wichtig für mich und ich habe gemerkt, dass es wirklich eine Familie ist, dass es wirklich Geschwister sind, die nach mir gefragt haben, die mich begleitet haben oder die auch einfach so, Gott hat mir da gerade was aufs Herz gelegt, ich sagte das jetzt einfach mal und was mir total weitergeholfen hat. Es gibt Momente, da ist es wirklich ganz, ganz dunkel. Und da ist das tiefe Loch, in dem wir sitzen, so tief, dass man oben kein Licht mehr sieht. Und da ist es schwer. Ich selber komme da überhaupt nicht raus, aber es ist auch sogar schwer, noch mit Gott zu reden. Und manchmal waren die Menschen, die dann gekommen sind, die mit mir gebetet haben, die Engel, die Gott mir geschickt hat, um wieder zu ihm zu kommen. Weil irgendwie ich gerade so überwältigt war von dem ganzen Mist in meinem Leben, von allem, was kaputt geht, dass ich eigentlich gar nicht mehr wollte. Aber das ist das, was wir erleben, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Es geht weiter. Das ist das, was wir erleben, wenn wir an Gott festhalten. Es geht weiter. Und da passieren Sachen, wo wir denken, das ist das Schlimmste, was ich mir in meinen Träumen ausgedacht habe. und es geht weiter. Und das total Traurige an Judas, ich kann Judas nicht verurteilen, sondern er macht mich total traurig, weil er war fast drei Jahre mit Jesus unterwegs. Er hat Sachen erlebt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Er hat alles gehört von Jesus. Er hat alles erlebt, alle Wunder, wie Lazarus wieder lebendig wurde. Er hat das alles erlebt. Aber er hat nichts verstanden. Er hat es nicht erkannt. Er hat nicht verstanden, warum Jesus überhaupt da ist. Er ist nie ein Freund von Jesus gekommen. Er ist nie in Beziehung mit Jesus gekommen. Er hat ganz viel Wissen angehäuft, das aber dann, wenn alles auf einmal in einer tiefen Krise ist, weg ist. Ich kenne das. Auf einmal das ganze Wissen, das ist wie verdunstet. Das ist gar nicht mehr da. Das, was mich trägt, das ist das Erlebte, das ist die Beziehung zu Gott in meinem Herzen. Und das ist was, was wir bei Judas ganz stark sehen. Ohne diese Beziehung scheitern wir an solchen Krisen. Wir können viel wissen von Gott, aber das, was uns letztendlich durchträgt und rettet, das ist die Beziehung. Das ist nicht das Wissen. Und wir sind in unserer Welt hier in Europa, im Westen, so sehr stark geprägt. Wir müssen wissen. Und wenn wir alles wissen, dann haben wir es im Griff. Und bei Gott erlebe ich immer wieder, wir wissen, selbst wenn wir viel über Gott wissen, wenn es eng wird, wenn es hart wird, dann geht es um meine Beziehung zu Gott. Und wenn ich die nicht habe, dann sieht es ganz schön blöd aus. Dann geht es ganz schnell, dass ich so mein Weg so abgeht wie bei Judas. Und dieses schlimme Ende, was Judas in seinem Leben nimmt, ist genau das, die Folge davon, dass er nicht bei Gott angekommen ist, dass er keine Beziehung zu Gott gefunden hat. Er wusste alles Mögliche, er hat alles miterlebt, er wusste alles, aber er hat keine Beziehung zu Jesus gehabt. Und das hat gefehlt in diesem Moment, wo es wirklich um alles ging. Da, wo er gemerkt hat, es ist alles eigentlich falsch gelaufen, die Beziehung zu Jesus hätte ihn retten können. Das Wissen über Jesus hat ihn nicht retten können. Und das ist was, eine ganz wichtige Sache, die ich wieder ganz neu von Judas mitnehme, dass es um Beziehung geht. Die Beziehung zu Gott verändert mich. Die Beziehung zu Gott rettet mich. Die Beziehung zu Gott führt mich durch die dunklen Täler durch und reißt mich raus. Nicht das Wissen über ihn. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Wir können eine Menge von Judas lernen. Judas hatte einen starken Start, von Jesus erwählt, mit der ganzen Vollmacht Gottes ausgestattet. Er hat Verantwortung übernommen, was dann aber ein Haken wurde, weil er diese Sache nicht mehr wirklich im Griff hatte, sondern ihn die Sache in den Griff bekam. Er hat die Verantwortung missbraucht. Und der ganz entscheidende Punkt, er ist nie ein Freund von Jesus geworden. Er hat ganz viel Wissen gesammelt, er hat ganz viel erlebt, aber er hat keine Beziehung zu Jesus gefunden. Und das war der entscheidende Punkt im Leben von Judas, dass er so auf diese Spur gekommen ist, wie er dann am Ende geendet ist. Und wenn ich keine Beziehung zu Gott habe, dann versuche ich die Fehler selber zu klären. Dann ist Gott keine Option, dass Gott mir daraus hilft, dass Gott vergibt, dass Gott Fehler wieder klären kann. Sondern muss ich das selber machen. Und wenn die Fehler schlimm genug sind, dann kann ich das nicht machen. Und dann kann das so schlimm sein, dass ich denke, ich habe alles, wirklich alles kaputt gemacht. Es ist besser, ich lebe nicht mehr. Und an diesen Punkt kommen jedes Jahr in unserem Land viele Menschen, dass sie an einem Punkt sind, wo sie sagen, das ist so kaputt alles, das ist so schlecht, es macht alles gar keinen Sinn mehr, dass sie ihrem Leben ein Ende setzen. Ist also gar nicht so außergewöhnlich. Das machen viel zu viele Leute jedes Jahr. Das, was uns wirklich davon retten kann, ist die Beziehung zu Gott. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht alles wissen über Gott, sondern dass wir eine Beziehung zu Gott haben. Dass wir zu Gott Papa sagen können, zu unserem Vater im Himmel, und wirklich hier im Herzen wissen, wir sind Gottes Kinder. Das ist unser Papa, der für uns ist, egal was läuft, der immer nur das Beste für uns will, dass er selbst aus dem Schlimmsten noch was Gutes für uns macht. So toll ist unser Papa. Und dass Jesus unser Freund ist. Und zwar unser bester Freund, der immer da ist, der sich nicht wegdreht. Wir kennen das von menschlichen Freunden. Wenn man sich zu blöd benommen hat, dann können das auf einmal auch keine Freunde mehr sein. Und Jesus ist so ein Freund, dass egal das Schlimmste, was wir machen, er immer noch da ist und uns die Hände hinhält. Komm, mein Freund, komm zu mir. Und das ist das, was Gott sich wünscht, dass wir in diese Beziehung mit ihm kommen und dass wir erleben, wie diese Beziehung uns verändert und uns fähig macht, anders zu leben, gerade in Krisen, aber auch genauso gut im Guten. Das können wir von Judas lernen.